Liebe Schwestern und Brüder, wir hören heute in der Lesung eine sehr bewegende Geschichte. Die Urgemeinde, ein Herz und eine Seele. Wie schön das wäre. Offen gestanden, als Jugendlicher war ich begeistert und habe gedacht, Mensch, warum ist die Kirche nicht so? Ich habe begriffen, dass dieser Text aus der Apostelgeschichte nicht eine Beschreibung ist von dem, was ist, sondern von dem, was der auferstandene Herr in den Herzen der Menschen bewirkt. Es ist wie bei Firmengründungen. Natürlich erinnert man sich gerne an die Erfolge, an das Schöne, den Einsatz, noch mehr bei Ordensgründungen und Ordensgemeinschaften. Ich lese zurzeit die Geschichte der Zisterzienser und bin beeindruckt, wie von Anfang an ein Ringen da war, die Ordensregel des heiligen Benediktus wieder im Vollsinn zu leben, das Evangelium zu leben. Und wenn man das im Detail liest, merkt man, es gibt ungemeine, wirklich Leistung von Hingabe, von sich ganz mitreißen lassen, heroische Akte. Aber es gibt eben auch das Erbärmliche, der Kleinkrieg hinter den Kulissen. Ich denke, das war in der Urgemeinde nicht anders. Und wenn Lukas es eben so berichtet, ein Herz und eine Seele, keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sie hatten alles gemeinsam, dann bedeutet es nicht, dass sie nicht wirklich auch das gelebt haben, was eben ihrs war. Entscheidend aber ist, es litt keiner Not. Und dieser Akt auch des Barnabas, von dem hier die Rede ist, ein Levit aus Zypern, er verkauft einen Acker, vermutlich ein Stück Erbland, und macht damit deutlich, mein Erbe ist jetzt im neuen Gottesvolk mit Jesus Christus. Er ist später der Begleiter von Paulus und wir wissen, sie haben miteinander auch eine intensive, begeisterte erste Zeit gehabt und mussten sich dann trennen, weil sie eben Streit bekamen über den Stil der Mission und über die Mitarbeit der Missionshelfer. Nichtsdestotrotz, wer kennt es nicht, wer länger verheiratet ist oder in einer Gemeinschaft lebt, irgendwann sind die Schmetterlinge im Bauch ausgeflogen und dann ist ja die Frage, was heißt jetzt Treue und was heißt jetzt Liebe? Und genau dazu will uns das Evangelium einladen. Johannes im Nachtgespräch mit Nikodemus. Wundere nicht, dass ihr von oben wiedergeboren werden müsst. Unsere irdischen Gedanken, all das, was wir hier auf Erden eben leben und erleben, reicht nicht aus. Es braucht den Heiligen Geist. Aber der ist uns gegeben, den hat Jesus uns geschenkt. Jesus wurde erhöht am Kreuz, so wie Mose die Schlange erhöht hat. Ein Symbol, dass eben das Gift im Menschen offenbar wird, aber nicht das letzte Sagen hat. Das, was uns innerlich vergiftet, hart macht. Es wird überwunden werden durch das Gegengift der Liebe und der Verzeihung, der Hingabe Jesu am Kreuz. Und das schenkt uns und darum sollen wir bitten, der Heilige Geist. Es berührt mich immer wieder auch, dass in der Schriftbetrachtung, gerade in den Klöstern der Lectio Divina, immer wieder Wert darauf gelegt wird, dass die Schrift eben verschiedene Ebenen hat, die man betrachten muss. Da ist zuerst der Literalsinn, das, was sozusagen die Geschichte sagt, was wirklich ist, was sie eben aussagt. Und gleichzeitig dahinter ein Bild für die tiefere Wirklichkeit, nämlich für die Gegenwart Gottes. Jesus selbst deutet ja selbst in seinen Gleichnissen auch, denken wir an das Saatgleichnis für die Jünger, dass diese äußeren Akte, dass da ein Sämann ist, dass da ein Weg ist und so weiter, dass dahinter etwas ganz anderes gemeint ist. Da ist vom Bösen die Rede, da ist von den Engeln die Rede, da ist vom Herzen der Menschen die Rede. Der Kampf um den Menschen. Und das ist sozusagen die zweite Ebene. Aber es gibt dann die dritte Ebene, die besagt, was heißt es dann? Wie ändere ich meine Lebenshaltungen? Er wird als moralischer Sinn eben gedeutet, sensus moralis, aber moralis kommt von mos und moris. Das sind die Sitten. Ich habe mich an bestimmte Dinge gewöhnt, die ich automatisch mache. Und wenn die Gewohnheiten falsch sind, ist es manchmal schwierig, die zu ändern. Aber um der Liebe willen ist es notwendig. Und dann kommt aber entscheidend der vierte Schriftsinn, der sogenannte anagogische oder eschatologische. Anagogein heißt im Griechischen emporziehen, zu Gott ziehen, in Gott, in das Göttliche verwandelt werden. Wohin will uns Gott führen? Er zeigt uns in unserer Wirklichkeit die tiefere Wirklichkeit seiner Gegenwart. Und wenn wir mit der in Berührung kommen, dann überwinden wir eben das Böse. Dann ist eben dort, wo wir nicht ein Herz und eine Seele sind, ist die Einheit in ihm da. Genauso wie der Heilige Geist in uns betet, wenn wir manchmal nicht mehr wissen, ob wir überhaupt beten und wie wir beten sollen. In diese Tiefe hineinfinden und gleichzeitig uns herausziehen lassen durch diesen Geist, hinziehen an das letzte Ziel unseres Lebens. Das ist nicht nur mit der Schrift so, das ist auch in den Ikonen, die betrachtet werden in der Ostkirche. Christus, der Auferstandene, der Allherrscher, der oft in der Kirche zu sehen ist, er schaut uns an mit der aufgeschlagenen Schrift und will uns sagen, schaut, betrachtet, lest dieses Wort und feiert es. Und dann werdet ihr genauso gewandelt. Das, was ihr schaut in diesem Bild, das hat eine tiefere Wirklichkeit. Es will eure Gewohnheiten ändern, aber im Letzten will es euch selbst verwandeln in meine Gegenwart. In das, was ich bereits in euch gelegt habe. Die Ebenbildlichkeit Gottes. Gerade in dieser Osterzeit lädt uns die Kirche ein, im Wort und im Bild diese tiefere Wirklichkeit zu suchen und zu erkennen. Herr, hilf uns, indem du uns anschaust, indem du uns aufrichtest, dass wir überwinden, wo wir verängstigt sind, auf uns selber schauen, dass wir wirklich ein Herz und eine Seele werden mit dir und untereinander. Schenk du auch der Kirche Versöhnung, die tiefer ist als billige Kompromisse. Schenke dieser Welt Frieden und Heil, damit die Menschen begreifen, welche Würde jeder Mensch hat. Und so segne uns und stärke uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.